Servus und habe die Ehre zu einer weiteren Folge der Jackl erzählt Geschichte und Geschichten aus Traunstein und dem Chiemgau. Heute mit der 10. Folge der Lesung aus Franziska Hagers Meine Erde, eine Kulturgeschichte des Chiemgaus. Und heute beginnen wir mit dem Kapitel Die Stadt. In Gebieten mit besonders günstigen Boden- und Wirtschaftsverhältnissen schlossen sich im Schutze der Herrensitze Herdstätten und Herdstätten eng zueinander. Man umzog sie mit einer Mauer und einem tiefen Graben und nannte diese Gemeinschaft Stadt. Mit Ausnahme der aus Stein errichteten Kirche, der Kaiser- und der Herzogpfalz, der Wohnbauten, der Großen des Landes, der Bischöfe und der Klöster waren alle anderen Wohnhäuser Holz- oder Fachbau mit Schindeldach. Innerhalb der Stadtmauer nannten sich die Bewohner nach ihrer Herrenburg Bürger. Als freie Mannen trugen sie Wehr und Waffen zur Verteidigung der Burg und der Stadt und genossen hierfür den Schutz der Burg und der Stadt. Und noch bis in das 13. Jahrhundert hieß der Mann, der nicht wehrhaft war, der arme Mann. Jeder, der heiraten wollte, musste das Bürgerrecht erwerben. Neben den Gebühren, die dafür zu entrichten waren, musste er im Besitz eines ledernen Feuereimers als Löschgerät sein. Unfreie, die in der Stadt siedelten, wurden frei. Darum wurden Stadtanlagen innerhalb eines Burggebiets von den Burgherren begünstigt. Sie sahen im Bürgertum das wirkungsvolle Gegengewicht gegen unangenehme Lehnsträger und eigenmächtige Bannerherren. Überdies kam der durch eine tätige Bürgerschaft erwirkte Wohlstand auf dem Lande, in Märkten und Städten, auf Umwegen ihren Burgherren selbst wieder zugute. Mit der Zeit war das Feudal- und Herrenprinzip entartet in ein Prinzip der Unterdrückung des Landvolkes, das im 12. bis 13. Jahrhundert einen unerträglich werdenden Höhepunkt erreichte. In diese Zeit fällt nun die Hochblüte des Städtebaus, das sogenannte städtebauende Zeitalter. Man sah in der Stadt die Freiheit der germanischen Landgemeinde wieder erstehen, wie sie auf dem offenen Lande untergegangen war. Die Städte selbst erschienen den Landbewohnern wie ruhige, feste Inseln in dem unsicheren Meere fehdeerfüllter Zeit. Daraus folgerte ein ungeheurer Zulauf zu den Städten und dies umso mehr, als die zunehmende Unsicherheit einen befestigten Schutz durch Mauern, Tore und Türme geradezu forderte. Die Stadt war gewissermaßen die Burg der Bürger geworden. Ihre mächtige Mauerumfriedung, die Stärke ihrer Türme mit einem Mauerdurchmaß bis zu 2 Metern, gewährte Schutz und Sicherheit. Schritt um Schritt wuchsen Macht und Ansehen der Städte. Manch eine aus ihnen stieg durch die Gunst der Kaiser, denen die Städte gegen unbotmäßige Herzöge tatkräftigen Beistand leisteten, zur Unabhängigkeit auf. Ich erinnere an Regensburg, Augsburg und Nürnberg. Die Stadtmauer, das eigentliche Merkmal der Stadt, aus dem Zeitalter des Städtebaues, ist gefallen. Geblieben ist das Bürgertum. Aus den Landbewohnern gekommen, auf vielen Wegen durch Zeit und Schicksal gegangen, ist dieses Bürgertum im großen Wandel der Dinge und der Geschehnisse das Bleibende. Wird auch fernerhin sein, Wurzel immanenter Gegenwart und fortführender Zukunft des Staates. Wie der Bodengemach sich umgeformt hatte, so hatten sich auch die Schicksale seiner Bewohner gewandelt. Aus Stammesfürsten waren gesetzmäßige Herrscher geworden, aus den Freien deren Untertanen. Andere Altäre hatten sich aufgerichtet, andere Gesetze standen im Lande. Mit der Einführung des Christentums konnten zum Beispiel Wald und Wasser nicht mehr als den Göttern geheiligt gelten. Aus Götterhainen, aus heiligen Quellen und Wassern wurden zunächst die für das Volk gesperrten Bannforste, Bannquellen und Bannwasser. Die Jagd zu Wasser und zu Lande war dem Volke genommen worden. Stück um Stück bröckelte der Bau der alten Freiheiten ab. Schritt um Schritt entschwanden die ursprünglichen, fort und fort vererbten Rechte des Volkes, bis sie schließlich ganz in die Hände der Herren und Fürsten übergegangen waren. Diese übernahmen dagegen ihrerseits die Verpflichtung, Sorge zu tragen für die Gedeihlichkeit und Wohlfahrt des Landes und seiner Bewohner, nach besten Kräften Zucht und Ordnung aufrecht zu halten. Das uralte, ursprüngliche Recht der Selbsthilfe oder Fehde, erlittenes Unrecht aus eigener Macht zu rächen im persönlichen Kampfe, und zwar bis zur Vernichtung des Gegners, war in das Recht der brutalen Faust und der Willkür entartet und bedurfte der Umgestaltung. An die Stelle der privaten Genugtuung trat die öffentliche Gerechtigkeit, die Übernahme der öffentlichen Sühne und Buße. Was auch jemand widerfahre, dass er es nicht räche. Er klage es seinem Richter. Gleichzeitig erstand den Rechtsverfolgten ein gewisser Rechtsschutz in Gestalt von Freistätten, das heißt weltlichen Zufluchtsorten für verfolgte Rechtsbrecher, um vor feindlichen Rächern Schutz finden zu können. Freistadt oder Asylort von Jus Asyli war schon der Tempel zu Jerusalem, waren bei den Griechen die Tempel der Götter. Unter Konstantin dem Großen war dieses Asylrecht auf die christliche Kirche als Freistadt übergegangen. Freistätten wurden später auch die Freithöfe, die Mühlen, die Schmiede und des Richters Haus. Sie standen unter dem Frieden des Königs und schützten für eine gewisse Zeit den, der keine Waffen trug, das heißt wehrlos war. In alten Akten lesen wir zum Beispiel, dass ein Missetäter, Hansen Kestel, in den Freithof zu Prien geflüchtet war. Der Gerichtsdiener von Wildenwart, der es nicht verwinden konnte, dass ihm der Missetäter also entwischt, versuchte denselben trotz Freirecht im Friedhofe gefangen zu nehmen. So drehte sich für diese ungesetzmäßige Handlung der Spieß um und der Herr Gerichtsdiener spazierte für seinen blinden Eifer in die Exkommunikation. In meiner Kindheit zeigte mir mein Vater auf einer Wanderung nach Endorf in dem Dorfe Mauerkirchen rechts und links des Kircheneingangs je einen Stein, die er mir beide als Asylsteine bezeichnete. Letzten Sommer erinnerte ich mich dieser Asylsteine. Wieder stieg ich nach Jahrzehnten den Kirchhügel zur Mauerkirchen hinauf. Aber der Platz rechts und links der Kirchentür war leer. Ich ging in das Dorfwirtshaus hinunter und setzte mich dort ein langes, breites mit der Wirtin über die einstmals vorhandenen Asylsteine auseinander. Ich sah es der guten Frau über das Gesicht an, wie sie sich über meine Fragerei belustigte. Zum Schlusse trumpfte sie spöttisch auf. Na, kein solche Storn wie Sie da, Mörner, hat's nie nicht gegeben. Freilich hat's es gegeben, die Storner, ruft ein weißhaariger Alter, der im Herrgottswinkel sitzend unserem Wechselgespräch gefolgt war. Freilich hat's es gegeben. Rechts und links von der Kirchentür sind's gelegen, die Storner. Nachher ist einmal studierter Herrkämmer und hat die Storner umeinander angeschaut. Und nachher, weißt leicht, er beschreibt mit einem Arm einen weiten böhmischen Zirkel, nachher sind die Storn nimmer da gewesen. Zwei solcher Rechtsaltertümer sind zu sehen in Gestalt von zwei Steinkreuzen mit einem eingemeißelten Richtkeil in St. Sebastian bei Ruppe. Im Kampfe gegen das entartete Federrecht und die allgemeine Verrohung aus demselben erließen die Kaiser das Gebot des Landfriedens. Das heißt, sie verkündeten aus königlicher Macht den längst begehrten Frieden durch alle Orte des Reiches zu halten. Wie aber derselbigen Landfried soll gehalten werden, wird klärlich hernach gezeigt. Im gleichen Sinne wirkte die Kirche, indem sie von Mittwochabend bis Montagmorgen den Gottesfrieden bestimmte, unter dem jede Fehde zu ruhen hatte. Wohl leistete diesen weltlichen und kirchlichen Geboten das gemeine Volk im Allgemeinen Folge. Was kümmerte jedoch Land und Gottesfrieden den, der mächtig genug war, nach dem alten Rechte der ungehemmten Freiheit und der überlegenen Kraft zu fehden? Nicht zuletzt aus dem Verlangen nach den Besitzgütern des Nächsten. Rauben entsprach ja dem Ruhme der Tapferkeit. Da wurde in edler Gemeinschaft Fehdebeute gemacht und nicht selten verfielen ganze Städte dem Friedensbruch solcher Fehderitter. Jahrhunderte hindurch blühte ungeschwächt diese wilde Gewalt wider Herrscher und Gebot, bis es dem habsburgischen Rudolf gelang, einigermaßen Schach zu gebieten. Auch Rudolf war, ehe er Kaiser geworden, ein gefürchteter Raubritter gewesen. Er wusste deshalb wohl aus eigener Erfahrung, wie diesen Herren am besten beizukommen war. Um Zucht und Ordnung bemühten sich auch die zu Macht und Ansehen gekommenen Städte, nicht selten mit besserem Erfolg als fürstliche Machthaber. Zitat, als ihr kaiserliche Majestät Fernandino einst durch die vornehme, berühmte Reichsstadt Nürnberg gereist und sich ober die grausame, volkreiche Versammlung der Einwohner höchstlich verwundert und daher zu fragen Ursach genommen, wie sie doch ein so mächtig Volk ohne Empörung und Aufstand so glücklich und wohl regieren, damals regierender Amtsbürgermeister aller untertänigst geantwortet haben soll, wir hören jedermann gern und geben gelinde und freundlich Bescheid und straffen den Ungehorsamen scharf und mit Ernst. Zitat Ende. Was ich bezüglich des Fehdewesens niedergelegt habe, steht wohl in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit dem Chiemgau. Nachdem er aber ein Teil Bayerns, seine Bevölkerung, deutsche Nation ist, habe ich es für gegeben gehalten, soweit ich imstande bin und soweit der Raum es gestattet, diesem Abschnitt im deutschen Staatsablaufe näher zu treten. Um das Jahr 1000 waren die römisch-germanischen Burgstätten meist schon verfallen. Die späteren Festen führten im Volke den Namen Schloss auf dem Schlossberg. Mit der Erfindung des Schießpulvers war der Sinn der Burg als Wehre auf Hochplätzen und Felsen hinfällig geworden. Hinfällig auch das eiserne Kleid des Ritters. Die Katapulte waren ersetzt worden durch schwere Geschütze, denen beispielsweise nicht nur die Bezwingung einer Feste Geroldseck bei Kufstein, sondern die Bezwingung der Burgen überhaupt möglich war. Die Gewalt der Schütze und Kartaunen, der aus ihnen sich lösende Donner, erregte im Volk Schrecken und Bewunderung in so ungeheurem Maße, dass man glaubte, es ginge nicht mit rechten Dingen hierbei zu. Bald genossen die Donnerrohre Verehrung und hohes Ansehen, weil der Fürst, der im Besitz eines solchen war, als unüberwindlich galt. Jeder, der sich in den Schutz der Kartaunen, später der Kanonen begab, wähnte sich gesichert. Aus diesem Umstande heraus wurde sie gleich der Kirche zur Freistätte. Verbrecher, die sich in den Schutz der Kartaune gaben, konnten nicht festgenommen und nicht bestraft werden. Darüber hinaus erstreckte sich die Ehrfurcht des Volkes vor dem Geschütze auch auf die Geschützgießer und jene, die die Geschütze bedienten. Mit dem Bau der Residenz zu München war Kurfürst Maximilian I. als erster in Bayern zu der ungeheuren Tat geschritten, seine Burg auf die ebene Erde zu stellen. Immerhin aber noch nicht in die Mitte der Stadt, sondern an den Rand der Stadt, um im Falle kriegerischer oder bürgerlicher Unruhen einen Fuß ins freie Feld zu haben. Um sich und seine Gepflogenheiten gleichzeitig auch noch die in damaliger Zeit überaus kostbaren Fenster gegen feindselige Handlungen zu sichern, lagen die Wohnräume der Residenz um den Innenhof. Seinem Beispiel folgte der Landadel und siedelte endgültig aus seinen finsteren Burgen, in denen er sich jahrhundertelang als Burgherr wohlgefühlt hatte, in die Stadtburg. Sein verlassener Burgbesitz wurde mit Grund und Boden teils Eigentum der Landesfürsten, teils ging er als sogenannter Landsitz in den Besitz des Stadtadels über. Ein letzter Rest verwittert im grünen Grabe der Natur. 1156 hatte Heinrich der Löwe die Regierung über das bayerische Land angetreten. Seinen Regierungsantritt leitete er ein mit einem Landtag zu Regensburg gemäß dem alten Staats- und Landrecht, welches verordnet, dass jeder Fürst 18 Wochen, nachdem er mit des Landes Herrlichkeit belehnt worden ist, einen Landtägin abhalten soll. Ein Mann des unerschrockenen Mutes und des unbeugsamen Machtwillens reiht Heinrich der Löwe sich würdig den großen Herrschern Deutschlands ein. Alle Gewalt über Recht und Gesetz nimmt er in seine Hand. Bislang gepflogener Eigenhilfe, selbst gegen unrechtmäßige gegnerische Eingriffe, tut er Einhalt. Auf gut bayerisch ein Teufelskerl, hatte kein Unbotmäßiger unter seiner straffen Zügelführung etwas zu lachen. Und Bayern genas der Ruhe und des Friedens. Sicher von Raub konnten Herden auf den Gauen weiden und der Landmann wehrlos seinen Acker und Weinbau bestellen. Denn jetzt war hoher Friede gewirkt. Selbst der Handelsmann durfte nicht gewaffnet durch das Land reisen. An den Sattel seines Tieres mochte er ein Dolchmesser anhängen, um solches im äußersten Notfalle zu seiner Verteidigung zu gebrauchen. In den Handelsstädten blühte unter Heinrich dem Löwen die Industrie, prunkte die Pracht reicher Paläste und Wohlhabenheit erwuchs aller Orten. Aus einer persönlichen Verstimmung heraus gegen seinen kaiserlichen Herrn weigerte der Herzog demselben die Gefolgschaft zu einem Römerzug. Daraufhin wird Heinrich der Löwe in einer Reichsversammlung zu Würzburg geächtet, am 24. Juni 1180 zu Regensburg seines Landes entsetzt. Im selben Jahr 1180 wird Bayern dem hochgeborenen Manne, dem redlichen und reinen, dem Pfalzgrafen Otto von Wittelsbach übertragen. Von 1250 an verschmilzt dann die Geschichte des Chiemgaus mit der Geschichte von Bayern, die des Rupertiwinkels mit der des Fürstbistums Salzburg. Wie so vieles andere war die Ausübung der Rechtspflege ursprünglich aus den Gaugerichten gekommen, in ihrer geschichtlichen Entwicklung durch manchen Wandel gegangen. Am zerrissensten waren die Rechtsverhältnisse in der Zeit des Mittelalters. Bischöfe, Städte, Burgherren hatten ihr eigenes Recht. In Bayern selbst hatte man noch bis 1900, als bis zur Einführung des bürgerlichen Gesetzbuches, neben dem bayerischen Landrecht von Vigoleus Kreitmeier dutzenderlei Rechte. Ich erinnere an das bambergische Landrecht, an das wallensteinische Landrecht und andere. Dem Bestreben des Deutschen Reichstages nach einem einheitlichen Recht ist die Aufhebung dieser Extra-Privilegien zu verdanken. Die bayerische kurfürstliche Zeit bestimmte als die äußere Behörde der Handhabung der Rechtspflege das Pflege- oder Landgericht. Daneben gab es noch bis in die königliche Regierungszeit hinein die Patrimonialgerichte, das heißt eine Gerichtbarkeit, die bis zu einer gewissen Rechtsgrenze vom Landesfürsten weltlichen Grundherrn verliehen wurde. Der Grundherr übte sie aus, meist aber ein von ihm eingesetzter Richter, und zwar über die Grundholden des Grundherrn. Hintersassen genannt. Mit dem Anschluss Bayerns an das Deutsche Reich teilte sich die Rechtspflege auf in Amts- oder Landgericht und Oberlandesgericht. Als ich noch in die Schule ging, wurde gelehrt, erste Instanz oder Rechtsstelle ist das Landgericht, zweite Rechtsstelle ist das Appellationsgericht, dritte das Oberappellationsgericht. Man ging auch daran, die eingebürgerten fremdsprachigen Bezeichnungen tunlichst auszumerzen. Sie waren indes so sehr im Volke verwachsen, dass die in die deutsche Sprache umgesetzten Bezeichnungen dem rechtsstreitenden Manne aus dem Volke zum spanischen Dorf wurde. Anfolgend hierfür ein Beispiel aus dem Leben. Der Bauer Krauthuber wird in seinem Rechtsstreit verurteilt. Der Amtsrichter belehrt ihn dahin, dass er Berufung ergreifen könne. Berufung? Unter schwerem Schnaufen wälzt Krauthuber eine Weile dieser Neuerscheinung in seinem Hirn. Dann packt ihn die Wut und er brüllt den Richter an. Was hast du gesagt? Berufung? Das lasse ich mir nicht gefallen. Bei einer deutschen Gerichtsverhandlung hat der Assessor ein Deutsch zum Reden und appellieren wär ich. Und ich weiß schon, wo ich hingehen muss. Bei dieser Gelegenheit sei auch der ungeheuren Machtfülle gedacht, die Gnadenherr Landrichter in sich vereinte. Es ist darum keineswegs zu verwundern, dass der einfache Mann, wenn er in einer noch so harmlosen Angelegenheit vor Gericht geladen war, Wochen vorher nicht schlafen konnte, weil er nicht wusste, in welcher Laune er den Gewaltigen antreffen würde. 1245 wird Bayern unter je einen Regenten in Ober- und Niederbayern getrennt. Die Stadt Wasserburg kommt zu Oberbayern, Burghausen, Reichenhall und Oetting zu Niederbayern. 1597 besteigt Herzog Kurfürst Max I. den Thron der Schieren. Die Übernahme der Regierung leitet er ein mit einer Wallfahrt zu unserer lieben Frau nach Altötting, gemeinsam mit seiner Gemahlin. 53 Jahre lang war Max I. dem bayerischen Volk ein trefflicher Führer. Rühmlichst verzeichnet in der Geschichte durch seinen Sieg am 8. November 1620 auf dem Weißen Berg bei Prag. Zufolge seines Anschlusses an Napoleon wird im Frieden zu Pressburg am 26.12.1805 dem Kurfürsten von Bayern Maximilian Joseph der Titel eines Königs verliehen. Mit dem 1. Januar 1806 beginnt seine Regierung als König von Bayern. Seine Großtaten waren die Einsetzung eines selbstständigen Ministerrats unter dem Vorsitz des Grafen Montchelin, die Gründung der Akademie der Wissenschaften und die Verleihung einer Verfassung an Bayern am 26. Mai 1818. Am 19. Oktober 1825 leistet Ludwig I. seinen Königseid auf die von seinem Vater geschaffene Verfassung. Ein Mann von reichstem Wissen und Können, die Universitäten Göttingen und Landshut priesen ihn als ihren Schüler, war er den regierenden Fürsten Deutschlands und Europas an Bildung meist überlegen. Regent von selbstherrlichen Gnaden waltete er, soweit er nicht vom Landtage beschränkt werden konnte, mit absolutistischem Willen. Sein Bestreben war, das geistige und moralische Element seines Volkes zu heben, zu beleben und zu bilden. Er berief Gelehrte seiner Zeit an seinen Hof und wirkte befruchtend überhaupt auf die geistige Entwicklung Deutschlands. Glanzvoll stand über seinem Walten seine Liebe zur Kunst, der er aus der Reinheit seines Herzens zu dienen sich bemühte in dem Gelöbnis: Ich will aus München eine Stadt machen, dass derjenige Deutschland nicht kennt, der München nicht gesehen hat. In einer Reihe von Bauschöpfungen löste er dieses Gelübde, in Bauschöpfungen, die heute noch in ihrer klassizistischen Schönheit beglücken. Getragen von dem Wunsche, ein dreigeteiltes deutsches Reich einschließlich Österreich zu schaffen, Norddeutschland mit Berlin, Mitteldeutschland mit München, die deutsch-österreichischen Staaten mit Wien, begann König Max II. Seine Regierung. Seinen Wünschen blieb die Verwirklichung versagt. Umso glückhafter gestalteten sich die Verhältnisse seines Landes in künstlerischer und wissenschaftlicher Beziehung unter seinem königlichen Protektorate. Leuchtender Zeit wie Liebig, Bodenstedt, Sibbel, Dingelstedt, Heise, die sogenannten Nordlichter, beruft er an seinen Hof. Hervorragende literarische Leistungen zeichnet er mit Belohnungen aus und in regelmäßigen Zusammenkünften mit Gelehrten und Künstlern hält er sich in warmer Fühlung mit ihrem Schaffen und ihrer geistigen Eigenart. Die gloriose Tat seiner Tage war die Beendigung der rückschrittlichen Politik seines ersten Ministers von der Pforten, dessen Bemühungen um die Wiederherstellung der absolutistischen Gewalt er entgegentrat mit dem wahrhaft königlichen Wort: Ich will Frieden haben mit meinem Volke. Ihm folgte König Ludwig II. In der Regierung. Seine Ideenwelt war das deutsche Mythos, wie es Richard Wagner in Tönen verewigte. Seine Sehnsucht war die Pracht, niedergelegt in prunkhaften Schlossbauten. Der Hang seiner Seele war die Einsamkeit, aus der er seine Scheu vor der Menschheit wurde und seine Flucht aus dem Leben. Liebe und Treue des bayerischen Volkes wären ihm für und für. Was Ludwig II. In seiner Stadtflucht am Sitze seiner Regierung zu wirken versäumt hatte, das hat nach ihm Prinzregent Luitpold durch eine Anzahl von Bauschöpfungen, die das Stadtbild Münchens vorteilhaft zu beeinflussen vermochten, in hohem Grade gut gemacht. Mit König Ludwig III., einem warmen Freunde und Kämpfer für Landwirtschaft und Kanalbau, erlischt das Königtum in Bayern. Am 1. August 1914 bricht die Wunde des Weltkrieges auf. Aus allen Adern blutet das deutsche Land, ein einziger Fruchtacker des Schmerzes. In tausend Gräbern sinken Jugend und Kraft, Helden, Mut und Heldentum, flügelweite Hoffnungen, der Herdfriede des Mannes und des Weibes Erfüllung. Und Not und Qual steigen bis an die Himmel. 8. November 1918 Revolution in Bayern. 9. November 1918 Revolution in Deutschland. 6. Februar 1919 Nationalversammlung in Weimar. 11. Februar 1919 Friedrich Ebert wird Reichspräsident. 28. Juni 1919 Unterzeichnung des Versailler Vertrages, Klammer auf, Diktates, Klammer zu. 9. August 1919 Bayern wird Freistaat. 11. August 1919 Deutschland wird Republik. Inflation am 11. Juli 1920 gilt eine Reichsnote zu 100 Mark, 10 Mark 91 in Gold. 20. Januar 1922 eine Reichsbanknote von 100 Mark gilt 2 Mark 50. 11. Januar 1923 Einmarsch der Franzosen in das Rheinland. Die Geldentwertung gleitet in das Uferlose. 30. November 1923 eine Billion Papiermark ist eine Goldmark. Januar 1924, die Währung wird stabilisiert, eine Rentenmark ist eine Goldmark. 1925, Feldmarschall Hindenburg-Benkendorf wird Präsident des Deutschen Reiches. 1930, Jangplan, das Rheinland wird geräumt. 5. März 1933, Revolution in Deutschland. Neue Inseln steigen aus den Wassern und neue Menschen befahren das Meer des Lebens. Das Volk einigt sich in dem Gebet, unser tägliches Brot gib uns heute. Und mit diesem etwas kryptischen Eintrag aus Meine Erde, eine Kulturgeschichte des Chiemgaus, endet die heutige kurze Lesung. Ich hoffe, euch Ihnen hat gefallen, was Franziska Hager aus der Geschichte des Chiemgaus und aus der Rechtsgeschichte zu berichten hatte. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns dann mit dem geistlichen Chiemgau. Bis dahin, bleibt mir gewogen, habe die Ehre und hört wieder rein, wenn es heißt, der Jackl erzählt Geschichte und Geschichten aus Traunstein und dem Chiemgau.